Amen. Wie schön ist es, in der Gegenwart Gottes zu sein. Und ich vermute, dir geht's genauso wie mir. Du würdest am liebsten mitsingen. Und dennoch ist es einfach schön, dass wir wissen, Gott ist da. Auch wenn wir nur zuhören und vielleicht klatschen, unsere Hände erheben. Gott sieht unser Herz. Heute darf ich diesen Gottesdienst noch einmal feiern, hier in Ulm, aber auch mit den Pforzheimern. Hallo an Pforzheim, schön, dass ihr da seid. Und natürlich auch hallo an alle, die per Stream dazugeschaltet sind. Das ist richtig schön. Wir sind unterwegs am Anfang dieses Jahres und wir machen etwas, was ganz viele Gemeinden weltweit tun. Wir fokussieren auf das Gebet. Seit über 150 Jahren treffen sich Kirchen aus ganz unterschiedlichen Settings und gemeinsam beten sie, die Allianz Gebetswoche. Und eigentlich beginnt sie heute und in unserem Kontext nicht so richtig, weil wir als Gemeinden gesagt haben, jeder bleibt mal schön für sich und wir beten im Kontext von unseren lokalen Gemeinden. Und deswegen werden wir heute Abend unseren Gebetsabend haben und das jeden Sonntag bis der Januar dann vorüber ist. Und wenn ihr alle fleißig dabei wart, dann vielleicht bis Dezember, genau. Ja, pray first, darum geht es heute und ich möchte noch ganz kurz beten. Gott, du bist in unserer Mitte. Und wir heißen dich willkommen und wir beten so sehr, dass du zu uns redest, dass wir nicht nur informiert werden darüber, dass Gebet so wichtig ist, sondern dass in uns ein Feuer, ein Verlangen, eine Sehnsucht wächst, dich anzubeten, dir zu begegnen. Gott, darum geht es und ich wünsche mir so sehr, dass es nicht beim Hören bleibt, sondern dass es unser Herz wirklich anzündet. Amen. Amen. Ich darf uns heute das Thema vor Augen führen, Pray First, Anbetung, Beten wie Jesus. Beten wie Jesus. Und allein dieser Zusatz zeigt, dass es eigentlich ein Riesenthema ist. Und Anbetung, bei Anbetung, glaube ich, geht es um das Kern des Gebets, um das Herz des Gebets. Anbetung ist die betende Verehrung Gottes. Und wir können uns alle vorstellen, dass es dementsprechend ein ganz wichtiges Thema ist. Nun, fast jeder Prediger sagt heute, das, was ich euch sage, ist wichtig, aber heute ist es wirklich wichtig, denn es geht genau um das, wofür wir Menschen geschaffen worden sind. Als Gott den Menschen schuf, der schuf er dich und mich und er schuf Adam und Eva, er schuf den Menschen als Gegenüber für sich. Und er wollte in dieser Liebesgemeinschaft, er wollte in dieser Beziehung zum Menschen sein. Lasset uns Menschen machen in unserem Bilde. Aber wir Menschen sind, obwohl wir für Gott geschaffen sind, eigentlich geschaffen zu seiner Ehre, zu seiner Anbetung. Anbetung, so habe ich bereits gesagt, ist die betende Verehrung Gottes. Es ist der Kern des Gebets. Anbetung ist eine Form des Dialogs, eine Form des Redens, den wir Menschen exklusiv für Gott gebrauchen und gebrauchen sollen. Viele andere Formen des Redens mögen wir auch gegenüber anderen Menschen gebrauchen. Wie beispielsweise, so richten wir unsere Bitten, wie selbstverständlich gegenüber Menschen. Damals, als es plötzlich heißt, man darf keine Bitte gegenüber einem Menschen aussprechen, als sie Daniel eine Falle bauen wollten, war es sehr seltsam. Dann ist es so normal, dass man gegenüber Menschen eine Bitte ausspricht. Kannst du mir bitte helfen? Kannst du mir bitte die Butter reichen? Kannst du mir bitte? Es ist normal. Und Gott geht nicht hin und sagt, bitte, alle bitten nur an mich, sondern das Bitten, das dürfen wir ganz normal auch gegenüber Menschen richten. Oder das Danken beispielsweise. Wie gut tut es, wenn wir daran denken, was Gott getan hat. Und wenn wir unseren Dank in Worte kleiden, wie gut ist es, wenn wir ein dankbares Herz haben. Übrigens nicht nur gegenüber Gott, sondern auch den Menschen. Es ist so gut, wenn wir eine Kultur der Dankbarkeit leben. Es ist so schön, wenn wir nicht nur nörgeln, sondern wenn wir Dankeschön sagen. Oder loben. Auch Lobpreis hat Gott nicht für sich gepachtet und gesagt, ihr dürft nur mich loben. Ganz im Gegenteil. Was uns Schwaben echt schwerfällt, das lädt Gott uns bewusst ein, dass wir Menschen des Lobes sind. Dass wir das Gute der anderen sehen, das Gute, was sie gemacht haben, dass wir es aussprechen, dass wir sie loben und sagen, hey, danke schön dafür, das ist gut. Und genauso auch selbst unsere Bitten, um Sünde zu vergeben, ist nicht etwas, was Gott allein für sich gepachtet hat. Obwohl er der Einzige ist, der die Sünden vergibt, dennoch sind wir eingeladen, einander zu vergeben. Oder selbst die Fürbitte. Letzten Sonntag sprach Pastor Simon darüber, wie wichtig es ist, dass wir eintreten. Eintreten vor Gott für unser Land, für unsere Stadt, für unsere Menschen. Aber das dürfen wir auch vor Menschen. Aber es gibt eine Form des Redens, eine Form des Gebets, da hat Gott gesagt, das möchte er nur für sich. Eine Form, die exklusiv ist, und das ist Anbetung. Diese exklusive, alleinige, nur Gott gebührende, nur auf Gott ausgerichtete Reden ist verbürgt in der ganzen Schrift. Wenn etwas gewiss ist, dann, dass Gott Anbetung mit keinem anderen teilt, keiner Macht, keinem Götzen, keinem Menschen. Anbetung, das gebührt ihm und ihm allein. Als Gott zum Volk Israel redet und einen Bund mit ihnen macht, da kennen wir alle dieses ganz große erste Gebot, das er gibt. Und ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Statement, was Gott da macht. Und er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Sklaverei herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gott stellt sich vor und er sagt, ich bin dein Retter, ich habe dich befreit, ich bin dein Gott, aber ich bin auch exklusiv, ich allein bin Gott. Neben mir darf es keinen anderen Gott geben, neben mir darf es keine andere Gottheit geben, neben mir darfst du niemanden anbeten. Und das Problem des menschlichen Herzens ist, dass wir immer irgendjemanden anbeten. Wenn wir Gott nicht anbeten, dann beten wir irgendetwas an, dann beten wir Menschen an. Wir können nicht anders, als letztendlich anzubeten. Die Frage ist nur, wen beten wir an? Und Jesus geht hin und er betont es, er unterstreicht es und er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir diesen Gedanken mitbekommen. Anbetung, das gebührt Gott und Gott allein. Eine Definition von Anbetung liefert uns Wikipedia wie folgt. Und da lesen wir, Anbetung bedeutet die betende Verehrung eines Gottes. Als Gottesverehrung äußert sie sich im Gottesdienst. Es ist so gut, dass wir nicht nur zu Hause anbeten, sondern dass wir gemeinsam kommen und gemeinsam Jesus Christus, den Herrn aller Herren, anbeten, gemeinsam den Vater anbeten. Das ist Gottesdienst, dass wir es gemeinsam tun. Wir kommen zusammen und wir verehren diesen einen Namen. Oft sind mit der Anbetung besondere Gesten verbunden. Niederknien, bestimmte Arm- und Handhaltungen, die Blickrichtung nach oben. Vielleicht kennst du das auch. Ich kenne es oft, wenn ich bete, dass ich so einfach nach oben schaue. So, ich bete Gott an. Ich weiß, er ist im Himmel. Natürlich ist er überall. Aber damit zeige ich, dass er eben nicht nur zu dieser Erde gehört, nicht begrenzt ist wie ich, sondern er ist über den Dingen. Und besondere Ausdrucksformen wie im Singen von Anbetungsliedern. Für mich persönlich ist Anbetung eigentlich ganz stark besetzt. Bereits als Kind war für mich Anbetung so das Herz des Gebets. Kontemplativ, bestaunend das Wesen Gottes. Und wenn du in anderen Kulturen groß geworden bist, und ich bin in Afrika groß geworden, wenn du die Kameruner beten hörst, dann weißt du, was Anbetung bedeutet. Da kommt wie aus der Pistole geschossen 10, 20 verschiedene Begriffe, die Gott allein zustehen. Namen Gottes. Und sie beten es aus, sie sprechen es aus und es drückt etwas aus von Anbetung letztendlich. Gott, du bist heilig. Bei dir ist keine Lüge. Du bist gerecht in all deinen Wegen. Welcher Mensch ist gerecht in allen Wegen? Gott, du bist die Liebe in Person. Du bist gnädig und barmherzig. Du bist der Anfang und das Ende. Du bist der helle Morgenstern. Du bist das Licht der Welt. Du bist ewig, unveränderbar. Bei dir ist kein Wechsel von Licht und Schatten. Du bist der Friedefürst. Dein Reich wird kein Ende haben. Nun, ihr merkt, ich bin dort groß geworden, aber die Kultur habe ich nicht völlig angenommen an dieser Stelle. Das hört sich manchmal ein bisschen geschwülstig an. Aber am Ende ist es so wichtig, dass wir genau das bekennen. Wer ist Gott? Gott, du bist heilig. Du bist einzigartig. Du bist anders als wir. Anbetung ist insofern das Kern oder der Kern des Gebets. Vielleicht kennt ihr die Form der Stiftshütte oder in vielen Psalmen begegnen uns diese Form. Ich glaube, auch viele Menschen beten eigentlich anders. Dass wir in die Gegenwart Gottes treten und dass wir erstmal unsere Schuld bekennen. Dass wir sagen, Jesus, mein Tag heute war nicht der Beste. Ich habe es mal wieder verratzt. Ich war nicht so freundlich zu meiner Frau, wie ich es mir eigentlich vorgenommen habe. Oder ich war ungerecht gegenüber meinen Kindern. Wir treten in die Gegenwart Gottes und wir haben in unserem Herzen so das Bewusstsein, wir sind nicht vollkommen. Es ist wichtig, ja, unsere Schuld abzulegen. Und dabei wissen wir, dass Gott vergibt. Wie gut ist es, dass Gott vergibt. Und dann werden wir unsere menschlichen Bitten los. Gott, du siehst, ich stehe vor einer Matheprüfung. Gott, du siehst, wir haben Probleme, wo auch immer. Wir bringen unsere Bitten und das ist gut. Und dann gehen wir über und wir danken für all das Gute, was er getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wie wichtig ist es, dass wir diesen Lobpreis, diese Dankbarkeit kultivieren. Und der Psalmist sagt, ich will niemals vergessen, dass Gott gut ist. Und wenn ich heute eintrete, wenn ich heute für Dinge bete, dann bete ich zu dem, der mir gestern geholfen hat. Dann bete ich zu dem, der mir vor 10 Jahren beigestanden ist. Dann bete ich zu dem, der derselbe ist, Jesus Christus, derselbe gestern, heute, in alle Ewigkeit. Es ist so wichtig, dass wir Gott loben. Und dann gehen wir weiter in die Fürbitte. Und wir denken nicht nur an uns, sondern wir denken an andere. Und wir treten ein für unsere Nachbarn. Wir treten ein für die Menschen, die krank sind. Wir treten ein für unsere Gesellschaft, für die amerikanische Gesellschaft, für die deutsche Gesellschaft. Und manches Übel bekommen wir mit und wir treten ein. Und es ist so leicht zu lästern. Wie wäre es, wenn wir als Volk Gottes was anders tun, wenn wir dafür beten? Wenn wir beten, dein Reich komme und schenk den Menschen deines Volkes ein ausgerichtetes Herz. Fürbitte. Aber nachdem wir all das getan haben, treten wir als Priester gefühlt symbolisch in das Heiligtum. Und da geht es nicht mehr um uns und da geht es nicht mehr um andere Menschen, sondern es geht um Gott. Wir bringen Gott ein Opfer unserer Lippen, ein Opfer unseres Herzens. Wir beten ihn an, wir bestaunen ihn. Dir gebührt alle Ehre, dir gebührt alle Anbetung. Vielleicht geht es dir genauso wie mir. Ich kenne dieses Form des Gebets und ich glaube, es ist eine gute Art zu beten. Man nennt es das Stiftshüttengebet, so wie das Volk Gottes quasi in die Gegenwart Gottes trat und ein Lamm geopfert hat für ihre Schuld und dann ging es weiter. Wenn ich das Gebet von Jesus anschaue, dann merke ich, dass Jesus einen anderen Ansatz wählt. Und dieser Ansatz ist mir auch wichtig. Ich glaube, beide Ansätze sind wichtig. Jesus wählt den Ansatz, den er auch im Alten Testament angesetzt hat. Er beginnt damit, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Er fängt mit Anbetung an. Bevor wir überhaupt anfangen zu reden, wissen wir, mit wem wir es zu tun haben. Bevor wir anfangen, unsere Bitten zu bringen, wissen wir begegnen der Majestät. Deswegen war der Tempel auch so unglaublich wunderschön vergoldet, damit die Menschen, die Anbeter, wissen, mit wem sie es zu tun haben. Sie haben es mit der Gottheit zu tun. Nun, Gott sehen wir nicht. Aber damit wir Menschen eine Vorstellung von seiner Herrlichkeit haben, hat man den Tempel so schön wie möglich gemacht. Und Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Amen. Jesus geht weiter und er sagt, wenn ihr betet, so sollt ihr beten, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Jesus sagt eigentlich, es beginnt mit der Anbetung. Anbetung ist nicht Kern, ist nicht Fokus, ist nicht das Ziel, ist nicht das Ende, sondern Anbetung ist der Anfang. Und wer das Gebet genau anschaut, Anbetung ist auch das Ende. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist nichts anderes als Anbetung. Was Jesus uns eigentlich vermitteln möchte, ist, dass wir ein Lebensstil, ein Leben der Anbetung führen dürfen. Anbetung ist nicht nur am Sonntagmorgen so der Höhepunkt vom Lobpreis und dann gehen wir auf unsere Knie, kennt ihr das? So ein richtig schöner Lobpreisabend, nicht mit 3 Liedern, sondern mit 10, so richtig schön. Und irgendwann werden wir ruhig und wir gehen alle auf unsere Knie und wir spüren, Gott ist da. Gott war vorher schon da, aber jetzt spüren wir es und das nennen wir dann Anbetung. Halleluja, das ist auch Anbetung. Amen. Aber Anbetung ist eigentlich schon der Anfang. Wir treten vor Gott. Anbetung ist also nicht nur die tiefste, reinste, exklusivste, ruhigste, kontemplativste Form des Gebets, sondern Anbetung ist Anfang und Ende. Anbetung ist eigentlich der Rahmen, ist wie die Luft, wie der Odem, wie die Luft, die wir atmen. Alles, was du tust, ist eigentlich Anbetung. Krass, oder? Wisst ihr, im Himmel wird es so sein. Da lesen wir von den 24 Ältesten, dass sie 24 Stunden, nicht Tag und Nacht, weil es gibt keine Nacht, sondern 24 Stunden vor Gott anbeten, dass sie niederfallen und Gott anbeten, die 4 Wesen Gott anbeten. Und du und ich, wenn wir im Himmel sein werden, da gibt es Bilder, dass wir nicht aufhören werden, Gott anzubeten. Und manches Kind kommt und sagt, wird es wirklich so sein, dass wir nichts anderes tun, als Gott anzubeten? Kennst du diese Vorstellung? Du bist die ganze Zeit auf deinen Knien und denkst so, why? Wisst ihr, wenn wir Menschen Gott anbeten, dann darf das ganz natürlich sein. Während du schläfst, darfst du Gott anbeten. Während du isst, darfst du sagen, Gott, danke für dieses leckere Essen. Danke, dass ich nicht nur Brot essen darf, sondern auch Lauch und Zwiebeln und Knoblauch und Fleisch und Fisch. Ich bete dich an für die Vielfalt, die du geschaffen hast. Wenn ich durch die Natur gehe und unendlich viele Formen und Farben sehe, darf mein Herz Gott anbeten, meinen Schöpfer anbeten. Dann sage ich nicht, oh, wie ist es alles zufällig entstanden, sondern ich sehe die Genialität eines genialen Schöpfers und ich bete ihn an, mein Herz hüpft. Vielleicht mache ich es gar nicht verbal, vielleicht ist nur ein glückliches Herz da, aber Gott sieht genau das und er nennt das Anbetung. Anbetung, und jetzt möchte ich uns drei Zeichen setzen oder zeigen, womit wir Anbetung verbinden und was wir durch Anbetung letztendlich vor allem auch ausdrücken. Und dabei ist der dritte Gedanke der eigentliche Gedanke. Die zwei ersten Gedanken schiebe ich noch rein, weil sie unbedingt dazugehören, damit das Bild irgendwie rund ist. Anbetung als Ausdruck von Gottes Herrschaft über mein Leben. Als Jesus in der Wüste vom Teufel versucht wird, da merken wir ganz schnell, worum es geht. Es geht um die Frage, wen betest du an? Und der Teufel ist so dreist. Satan ist so unverschämt, dass er Gott selber versucht, dass Gott ihn anbetet. Wie verrückt ist das? Aber letztendlich hat er diese Masche so perfektioniert. Er hat es unendlich oft durchgeführt bei so vielen Menschen. Und fast alle Menschen sind bis dato reingefallen. Und jetzt denkt er, jetzt versuche ich es doch noch einmal. Ich biete dir alle Reiche dieser Welt an, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und Jesus war Gott, aber Jesus war auch Mensch. Und dieser Mensch, Jesus, sagt, nein, danke. Ich verzichte auf alle Reiche dieser Welt. Ich verzichte darauf, der reichste Mann der Welt zu sein. Ich verzichte darauf, dass mir alles gehört. Denn du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Jesus wusste, mein Herz ist geeicht, mein Herz gehört Gott. Jesus widerstand der Versuchung damals und später, 3 Jahre später, wird nicht der Teufel ihn versuchen, sondern wird das Werk, das er vollbringen wird, solch ein, nicht eine Versuchung sein, aber solch eine Probe für sein Herz sein. So dass er betet, Vater, wenn irgendwie möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Was für ein komisches Gebet. Dieser Jesus, der auf diese Welt kam, als Lamm Gottes, der kam, wissen, dass er die Sünde dieser Welt tragen wird, deine und meine Schuld, dass es nötig ist, dass er dafür ans Kreuz geht, als Sühneopfer. Und vor diesem Kreuz steht er im Garten Gethsemane, wissen, das ist so der letzte Punkt, jetzt kann ich noch zurück. Und er betet, wenn irgendwie möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Wisst ihr, wir haben überhaupt keine Vorstellung. Und ich bin viele Jahre alt und ich habe oft darüber nachgedacht. Wir haben überhaupt keine Vorstellung, was Jesus da wirklich für uns getan hat. Was Jesus wirklich getragen hat, wirklich erduldet hat. Was Jesus wirklich auf sich genommen hat. Die Schuld der ganzen Welt hat er auf sich genommen. Das Getrenntsein vom Vater hat er auf sich genommen. Und bevor er das tut, weiß er es. Und er drückt es aus. Wenn irgendwie möglich, will ich es nicht. Aber Jesus ist ein Anbeter, Amen. Und deswegen sagt er aber nicht, mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus hatte Gehorsam gelernt. Das ist Anbetung. Anbetung ist nichts anderes, als zu sagen, Gott, du bist der Herr. Wisst ihr, in unserer Sprache haben wir viel Gutes, aber wir haben auch manches, was komisch ist. So nennen wir die männlichen Wesen alle Herr. Herr Pötz, oder? Das gehört dazu. Herr Kaspar. Herr Abraham. Und jetzt könnt ihr viele Namen, Herr Bert. Aber sind sie wirklich Herren? Sie sind keine Herren. Wir haben das eigentlich übernommen von dem, dass eines Tages der Kaiser gesagt hat, ich bin der Herr, ich bin der Kyrios. Und die Christen haben damals gesagt, nein, es gibt nur einen Herrn und der heißt Jesus. In unserem Leben gibt es nur eine Person, der es verdient hat, wirklich Macht über unser Leben zu haben und das ist Gott. Ihn beten wir an. Er ist unser Herr und er alleine. Und die Christen haben deswegen wirklich Stress bekommen, weil sie gesagt haben, ja, wir dienen dem Kaiser, aber er ist nicht unser Herr im Sinne von, dass er wirklich über unser Leben verfügt. Unser Herr ist Gott. Und deswegen ist Anbetung nichts anderes, als ein Zeichen der Herrschaft. Wenn du anbetest, dann sagst du Gott, du bist der Herr in meinem Leben. Der zweite Gedanke, und der ist sehr, sehr nah, Anbetung ist nichts anderes, als dass sich aktiv leiten lassen von Gott. Ich habe vor 3-4 Wochen darüber gesprochen, Jesus als der göttliche Hirte. Und wie David betet, der Herr ist mein Hirte. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir von Jesus lernen, denn genau dasselbe, genau diesen Lifestyle hatte Jesus drauf. Jesus hat auch gesagt, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Der Vater ist hier mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Als Jesus seinen engsten Kreis von Jüngern benennt, da hatte er sicherlich 60, 70, wahrscheinlich 100, 200, 300 Menschen, die ihm schon nachgefolgt sind. Und für ihn war die Frage, wer wird ein Apostel werden? Wer wird, wenn ich dann weg bin, wenn ich nicht mehr auf dieser Erde bin, wer wird in meinem Namen reden? Wer wird Zeichen und Wunder tun? Und wer wird in der Lage sein, meine Gemeinde, das Werk, das ich angefangen habe, weiterzuführen? Wem vertraue ich das an? Und das war eine große Frage. Und er ist nicht nur in sich gegangen und sagte, wen finde ich gerade hier sympathisch? Ah, den Petrus, den mag ich, den finde ich sympathisch, den benenne ich. Sondern von Jesus heißt es, dass er die ganze Nacht gebetet hat. Er wusste, er steht vor einer sehr großen Entscheidung. Und für diese große Entscheidung wollte er geführt werden von seinem Vater im Himmel. Für diese große Entscheidung wollte er das Ja seines Vaters im Himmel haben. Er hat es nicht nur aus dem Bauch heraus getroffen, ja, das mache ich mal so. Wie das geschah, wissen wir nicht. Wisst ihr, so manchmal wäre ich so gerne Mäuschen bei diesen Dingen. Ich würde gerne wissen, wie ist es abgegangen? Hat der Vater im Himmel zu Jesus gesprochen, du Jesus, die 12, das sind deine Jünger? Die Bibel sagt es uns nicht. Hat er da 70 Namen durchgebetet und jeweils bei irgendeinem Namen hat er dann irgendwie Frieden im Herzen bekommen? Oder ist es irgendwie aufgeleuchtet? Ja, der Petrus, den Petrus. Ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, ist, dass Jesus nicht nur aus dem Bauch heraus gesagt hat, Johannes, Petrus und so weiter, sondern er hat gebetet. Eine ganze Nacht durch. Und ich lade dich ein bei den wichtigen Entscheidungen deines Lebens, dass du das, was du theoretisch grundsätzlich bekennst, Gott ist dein Herr, überträgst ins Praktische. Dass du Gott die Möglichkeit schenkst, dich zu leiten. Dass du Gott die Erlaubnis gibst, das hört sich schon komisch an, aber ich will es mal bewusst so ausdrücken, die Erlaubnis gibst, reinzugrätschen und zu sagen, tu es nicht. Du bist so verliebt und du würdest so gerne, dann bete doch mal eine Nacht. Wie wär's damit? Vielleicht grätscht Gott rein und sagt, nein, das ist nicht das Richtige. Du möchtest gerne ein Haus kaufen und du bist dir so sicher. Wie wär's mit einem Tag Gebet? Wie wär's, wenn wir Gott die Möglichkeit geben, uns aktiv zu leiten? Nicht nur zu sagen, ja, du bist der Herr. Und genau das lebt Jesus vor. Jesus ließ sich aktiv leiten. Er sagt, der Herr ist mein Hirte. Das sagt David. Jesus sagt es genauso. Der Jünger folgt dem Meister, der Schüler dem Lehrer, das Schaf dem Hirten. Du und ich, wir sind eingeladen, dass wir den Willen Gottes buchstabieren. Und der Wille Gottes für unser Leben, so sagt die Bibel, ist gut. Der Wille Gottes für dein Leben ist nicht irgendwie, sondern er ist perfekt. Er ist gut, wohlgefällig und vollkommen. Und du und ich, wir sind eingeladen, dass wir genau diesen Willen buchstabieren. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, der mir heute Morgen am allerwichtigsten ist. Nämlich Gebet als Ausdruck der Beziehung. Leben der Anbetung. Wenn ich an Jesus denke, dann sehe ich nicht einen Menschen, der gesagt hat, oh, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen, jetzt muss ich mal wieder mit meinem Vater im Himmel reden. Sondern mir wird ein Bild gezeichnet, wenn ich die Evangelien lese, von einem Menschen, der in der Gegenwart Gottes lebte. Von einem Menschen, wo nie eine Wolke zwischen ihm und seinem Vater war. Von einem Menschen, der eigentlich immer irgendwo die Antenne rausgefahren hatte. Gott, was willst du? Vater im Himmel, was ist dein Wille? Was ist dein Wunsch? Und die Frage ist, wo und wann hat Jesus es kultiviert? Und die Antwort ist, als junger Mensch. Ganz, ganz früh hat er bereits das kultiviert. Wir wissen eigentlich ganz wenig von Jesus zwischen seiner Geburt und seinem öffentlichen Auftreten mit 30 Jahren. Es wird uns eigentlich nur eine Geschichte erzählt, aber diese Geschichte hat es in sich. Da ist dieser 12-jährige Jesus und gemeinsam pilgern sie nach Jerusalem. Letzten Sonntag hat Simon uns erzählt, wie Daniel, dieser Prophet, dieser Mann Gottes, dieser Staatsmann, dreimal am Tag gen Jerusalem gebetet hat. Und er hat gesagt, es ist so wichtig, dass unser Gebet eine Richtung hat. Es ist so wichtig, dass unser Gebet gen Gott gerichtet ist, über die Herrschaft Gottes ausgehend und von der Herrschaft Gottes ausgehend. So jetzt 500 Jahre später war das Volk Israel wieder dort. Sie konnten wirklich in Jerusalem anbeten. Nun, nicht jeder lebte in Jerusalem, also zog man einmal im Jahr nach Jerusalem und hat gemeinsam Gottesdienst gefeiert. Einen gigantischen, einen wunderschönen, einen berauschenden, einen sagenhaften Gottesdienst. Wie schön waren die Gottesdienste. Die Menschen hatten Vorfreude auf nach Jerusalem. Das war keine langweilige Party. Nein, da stieg die Party im wahrsten Sinne des Wortes. Glücklichkeit war da und Jesus war mit dabei. Jesus bei seinen Eltern. Aber Jesus war keine 3 und keine 5. Er wurde nicht an die Hand genommen, sondern er war so ein Halbstarker. Ich habe einen 13- und einen 11-Jährigen zu Hause. Von daher weiß ich, wie die 12-Jährigen sind. Sie sind schon fast groß, ja? Fast erwachsen. Man kann ihnen so viel zutrauen. Und so war diese Geschichte auch. Sie sind in Jerusalem und sie finden Jesus nicht. Sie wissen gar nicht, wo Jesus ist. Aber es stört sie auch nicht, denn sie wissen, er kommt schon irgendwo selber klar. Sie machen sich auf dem Nachhauseweg, sind einen Tag bereits von Jerusalem entfernt. Und dann kommt die Frage auf, wo ist denn Jesus? Für sie war es klar, der steckt bei seinen Kumpels, bei seinen Freunden, bei den anderen Halbstarken. Wir sind unterwegs und die 12-Jährigen sind auch unterwegs. Die haben Freude. Aber so am Ende des Tages war schon die Frage, wo steckt Jesus? Und dann schauen sie mal und fragen die Freunde von Jesus, hey, Freunde von Jesus, wo ist Jesus? Aber Jesus ist nicht da. Und auf einmal weicht dieses komische Gefühl der Angst, vielleicht sogar der Panik. Und Maria schaut Josef wirklich an und sagt so, das geht jetzt nicht mehr. Wir müssen zurück. Stell dir mal vor, übertragen, du fährst heute nach Kiel und in Kiel angekommen merkst du, ups, du hast dein Kind vergessen. Es gilt wieder nach Hause zu gehen. Aber du hast dein Kind nicht zu Hause vergessen, sondern du hast dein Kind in einer Großstadt in München oder gar in Berlin vergessen. Du weißt nicht mehr, wo es ist. Und das Herz ist in Panik, das Herz ist ängstlich, das Herz ist, hoffentlich geht's meinem kleinen Jungen und auf einmal wird dieser 12-Jährige ein 2-Jährige, geht's meinem kleinen Jungen gut. Dabei ist er nicht 2, der ist auch nicht 3, sondern der ist 12, der weiß eigentlich, wie das Leben funktioniert. Und sie suchen Jesus einen ganzen lieben Tag und am Ende des dritten Tages finden sie ihn. Was würdest du tun, du lieber Vater, du lieber Mama, wenn dein Kind von dir seit 3 Tagen gesucht wird und jetzt findest du ihn. Was würdest du sagen? Und ich bin so begeistert von den Worten von Maria. Die Worte von Maria ist, wir, dein Vater und ich, haben dich mit Schmerzen gesucht. Ehrlich, bei mir würden sich die Worte ein wenig anders anhören. Oder? Wer ist bei mir, der sagt, das hört sich noch sehr milde an. Einerseits mild und andererseits steckt alles drin. Es waren echte Schmerzen. Mann, wie viel Schmerz. Maria sah Jesus schon unterm Auto. Es gab keine Auto. Ich weiß nicht, was Maria sich alles vorgestellt hat, aber für sie war es schrecklich. Und jetzt haben sie ihn gefunden, diesen Bengel. Sorry, dass ich dir sage, er ist Gott, aber er ist ein 12-Jähriger. Jetzt haben sie ihn endlich gefunden. Wir haben dich mit Schmerzen gesucht. Und welche Antwort würdest du erwarten von einem Mann, der noch nie gesündigt hat? Und von Jesus heißt es, dass er ohne Schuld ist. Wahrscheinlich nicht diese Antwort. Wahrscheinlich die Antwort, sorry Mama, sorry Papa, ich habe es irgendwie vergessen. Tut mir leid, ich fühle mich gerade hier so wohl. Ich habe irgendwie die Aura des Tempels gespürt und ich hab die Zeit vergessen. Aber Jesus gibt eine andere Antwort und ich glaube, diese Antwort gibt er ganz bewusst für dich und für mich. Jesus sagt, wusstet ihr nicht, dass ich in dem meines Vaters sein muss? Ich bin mir ziemlich sicher, als er dann unterwegs war, hat er seinen Eltern gesagt, hey, sorry, dass ihr Schmerzen hattet, war nicht meine Absicht und so weiter. Vielleicht hat er nette Worte hinterhergeschoben. Aber in diesem Moment war das seine Antwort. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Im nächsten Vers lesen wir, und er ging mit ihnen hinab und ordnete sich ihnen unter. Und er nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und bei den Menschen. Was sagt Jesus uns? Jesus sagt, ich habe mit 12 Jahren einen Ort gefunden, wo ich hundertprozentig weiß, dass ich genau hierher gehöre. Hier spüre ich, ich und der Tempel, wir gehören zusammen. Ich und die Gegenwart Gottes, wir gehören zusammen. Wenn ich irgendwo hingehöre, dann hierher. Das ist wie die schönste Silvesterkonferenz, die du je durchgeführt hast. Und du denkst dir, nein, das darf nicht aufhören. Und Jesus war dort und hat gesagt, es darf nicht aufhören. Es ist so schön hier. Es geht um die Ehre meines Vaters. Es geht um Anbetung. Es geht um Gott im Fokus. Das ist so gut. Und in seinem Herzen spürt er, genau hier gehört er hin. Die Frage ist, wann ist dieses Bewusstsein gewachsen? Von den Lehrern heißt es, sie waren erstaunt über sein Verständnis, erstaunt über seine Antworten. Der junge Jesus führt mir und führt dir vor Augen, dass Anbetung Gottes mit Sehnsucht beginnt. Der Sehnsucht, Gott zu begegnen. Der Sehnsucht, Gott zu gefallen. Dem Wunsch, in den Wegen Gottes zu gehen, zu wandeln. Der Sehnsucht, die Antworten über die Fragen des Lebens nicht von irgendwo und von irgendwem gesagt zu bekommen, sondern von Gott selber, von seinem Wort. Und das Wunderbare ist, Gott hatte geredet und Gott hat geredet. Wir dürfen wissen, wer Gott ist und was ihm wichtig ist. Und diese Antworten hatte der 12-jährige Jesus bereits intus, und zwar nicht erst im Tempel, sondern ganz offensichtlich vorher, denn die Leute waren begeistert über seine Antworten. Er hatte all diese Antworten in seinem Herzen schon. Wer ist Gott? Was will Gott? Wer ist er? Und jetzt stelle ich mal eine komische Frage. Woher wusste Jesus, dass er Gott ist? Hast du jemals darüber nachgedacht? Woher wusste Jesus, dass er Gott ist? Und die Antwort, die ich euch gebe, ist keine biblische Antwort. Und an dieser Stelle dürft ihr gerne auf Durchzug schalten, denn es ist nicht eine Antwort, die ich predigen darf. Sie ist nicht biblisch. Es ist eine subjektive Antwort, die ich lese zwischen den Zeilen, und sie mag völlig daneben sein. Aber sie ist am Ende doch nicht völlig daneben, denn sie gilt zumindest dir und sie gilt mir. Ich glaube persönlich, dass so wie jeder Mensch eigentlich das Bewusstsein hat, dass er Mensch ist, hatte der Mensch Jesus das Bewusstsein, dass er Gott ist. Ich glaube, er hatte es einfach. So wie du wächst und du merkst, ich bin ein Mensch, du kannst gehen, du kannst reden, so hatte Jesus dieses Wissen tief im Herzen, wer er war. Das ist die eine Seite. Die Seite, die ich aber gerne betonen möchte, ist ein Weg, den er gegangen ist. Und er ist offensichtlich, dass er diesen Weg gegangen ist. Und denselben Weg darfst du auch gehen. Deswegen wirst du nicht Jesus und deswegen wirst du nicht der Sohn Gottes. Aber Jesus nimmt uns mit hinein in die Beziehung, die er zum Vater hat. Und das ist das Unglaubliche. Deswegen lehrt er uns beten. Wenn ihr betet, so sollt ihr beten, unser Vater, denn du bist im Himmel. Jesus, der Sohn Gottes, sagt, ich möchte, dass ihr auch Söhne und Töchter Gottes werdet. Ich gebe euch sogar das Recht, Söhne und Töchter zu heißen. Und dann lesen wir vom Evangelisten Johannes, so viele ihnen aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, das Recht, Gottes Kinder zu heißen. Wir wurden adoptiert durch das Opfer von Jesus. Rechtlich gesehen hat er das Opfer gebracht. Und der Vater hat gesagt, euch, dich David, will ich als mein Kind. Und der Geist Gottes ist, lebt in mir und lebt in dir. Und deswegen sind wir rechtlich gesehen Kinder Gottes. Aber Gott wollte noch eins draufsetzen. Er wollte nicht nur, dass wir rechtlich gesehen Kinder Gottes sind, sondern er wollte, dass wir dieselbe Beziehung zu ihm haben, wie Jesus zu seinem Vater hatte. Wer das hohepriesterliche Gebet liest, da geht es viel um Anbetung. Hier geht es genau darum, dass Jesus sagt, dass er uns mit hineinnimmt in diese Beziehung zum Vater. Dass so wie der Vater in seinem Leben alles ist, möchte Gott in unserem Leben Gott sein. Und nicht der ferne Gott, sondern der nahe Gott, unser Vater im Himmel. Amen. Wie hat Jesus es gelernt? Wie hat Jesus gespürt, wer er war? Ich glaube, er las die Bibel. Er las das Alte Testament, er las die Schriften. Auch wir dürfen Gottes Wort lesen. Ich glaube, er ging ganz regelmäßig in die Synagoge. Auch wir dürfen ganz regelmäßig Gottes Wort hören. Ich glaube, er verbrachte viel Zeit im Gespräch mit Gott. Auch wir dürfen Zeit verbringen im Dialog mit Gott. Ich bin mir ziemlich sicher, als Maria und Josef und Elisabeth und Zacharias irgendwann mal im Lauf dieser 12 Jahre von 0 bis 12 Jesus begegnet sind, dass sie ihn zur Seite genommen haben und dass die Tante Elisabeth gesagt hat, du Jesus, als du geboren wurdest, noch bevor du geboren wurdest, kam ein Engel und das ist passiert. Und dass dann Josef ihn irgendwann auf die Seite genommen hat und sagte, Jesus, du bist einer wie keiner. Und dann erzählte Josef seine Geschichte und Maria erzählte ihre Geschichte. Der Engel des Herrn Gabriel kam zu mir. Also er hörte viele Dinge. Und das Letzte, und das ist mir auch ganz wichtig, ich bin mir sehr sicher, so wie der Geist Gottes dir bezeugt und mir bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind, hat der Geist Gottes jeden Tag Jesus zugeflüstert, du bist Sohn Gottes. Du bist Sohn Gottes, du bist einer wie keiner, du bist der Heilige. Und auf deinem Leben ist eine ganz besondere Salbung. Und du bist gesetzt als Lamm Gottes. Warum? Weil das war. Es ist dasselbe, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Meine Söhne sind meine Söhne. Und dennoch spreche ich genau Sohnschaft in ihr Leben hinein. Und ich sage, ich will, dass aus eurem Leben was wird. Ich will, dass ihr für das Gute kämpft. Ich will, dass ihr für Gott seid. Und so hat auch der Heilige Geist das letztendlich in das Herz von Jesus hineingeflüstert. Vergesst die letzten 5 Minuten subjektiv. Jetzt wird es wieder richtig pastoral, biblisch. Versteht, der bereits 12-jährige Jesus hatte ein ganz tiefes Bewusstsein, wer er war und wer sein Vater im Himmel ist. Dass Gott sein Vater im Himmel ist. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem meines Vaters zu sein habe? Jesus wusste es, tief im Herzen. Hier im Tempel bin ich genau an dem Ort, wo ich hingehöre. Ich darf in dem meines Vaters sein. Nun, du und ich, wir sind nicht Jesus. Wir sind nicht der Sohn Gottes. Doch von diesem jungen Jesus können wir lernen, dass Gebet ein Ausdruck der Beziehung ist. Ich bete, weil ich bin. Ich bete. Ich rede mit Gott, weil ich bin. Ich rede mit Gott, weil ich ihn liebe. Ich rede mit Gott, weil ich es liebe, Gemeinschaft mit der Liebe zu haben. Ich bete, weil ich es liebe, Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel zu haben. Das ist die Bestimmung meines Seins und übrigens auch deines Seins. Ich bete nicht, damit auf meinem religiösen Liste ich irgendwie so ein Häkchen machen kann. Ich habe 30 Minuten gebetet, heute bin ich ein guter Christ. Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Ich bete nicht aus frommer Überzeugung heraus, jetzt muss ich auch mal wieder beten. Sondern ich bete, weil ich bin. Und ich bin ein Kind Gottes. Und du bist ein Kind Gottes. Wisst ihr, wenn meine Kinder zu mir kommen und sagen, Papa, wir müssen mal wieder 30 Minuten reden, damit wir uns irgendwie als Sohn und Papa fühlen, dann würde ich sagen, wow. Aber warum tun wir es? Wir tun es, weil wir sind. Wir verbringen Zeit miteinander, weil wir Eltern und Söhne sind und Kinder sind. Ich liebe es, meine Tochter abzuholen. Ich liebe es, sie zur Schule zu bringen. Diese Quality-Zeit ist unglaublich wertvoll. Und wir reden über alles und wir merken, unsere Herzen treffen sich. Jesus, und darauf will ich hinaus, nimmt uns mit in seine Beziehung, die er zum Vater hat. Und er teilt genau diese Beziehung. Wir sind nicht nur rechtlich Kinder Gottes, sondern wir dürfen vom Wesen her, von der Art und Weise dieselbe Beziehung führen zu Gott, dem Vater, wie Jesus zu seinem Vater hatte. Er nimmt uns damit hinein. Deswegen lehrt Jesus ein Gebet und er sagt, wenn ihr betet, so sollt ihr beten, unser Vater, der du bist im Himmel. Amen. Ich meine, sorry, Clara kann das nicht sagen. Er sagt, wenn ihr betet, dann redet ihr zu Gott. Und wie nennt ihr diesen Gott? Er ist der Vater. Halleluja, er ist dein Vater. Ja, er ist nicht auf dieser Erde. Er ist über dieser Erde. Er ist im Himmel. Er steht über diesen Problemen. Aber er ist dein Vater. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist Anbetung. Und wir kennen das Vater unser. Und es geht weiter. Es wird ganz praktisch. Jesus nimmt dich und er nimmt mich mit hinein. Für die Juden, die Jesus zugehört haben und dieses Gebet galt den Juden, war es ein Sakrileg. Wie kann Gott Vater sein? Er ist vielleicht der Vater des Volkes Israel irgendwie, aber mein ganz persönlicher Vater. Für uns, die wir das hören, die wir da groß geworden sind, ist es irgendwie ganz normal. Gott ist unser Vater. Vielleicht liegt die Wahrheit auf beiden Seiten. Es ist unvorstellbar, dass der ewige, heilige, allgegenwärtige, gerechte Gott mein persönlicher Vater ist. Und dennoch ist es die Realität. Ja, du bist der Vater im Himmel. Du bist für mich. Amen. Seid ihr bei mir? Was für ein wunderschönes Gebet, das Jesus seinen Jüngern lehrt. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir Anbetung und dass wir Gebet nicht definieren als eine religiöse Leistung, sondern dass wir Gebet definieren als einen Ausdruck unseres Seins. Ich bete, weil ich bin. Amen. Ich bete, weil ich Kind Gottes bin. Ich bete, weil mein Vater im Himmel alles von mir weiß. Alles. Die dunkelsten Gedanken meines Lebens erkennt die eh. Die Menschen, die Angst haben vor Gott, da denke ich immer, hey, wer seid ihr? Habt ihr es noch nicht verstanden? Der Ewige weiß eh alles. Das ist so wie ein kleines Kind, wo der Papa eh schon weiß, was das kleine Kind gerade verbockt hat, dass die Vase kaputt gegangen ist. Und jetzt kommt das Kind zum Papa und sagt, Papa. Und der Vater nimmt, wenn er es vernünftig macht, das Kind einfach in den Arm und drückt und sagt, alles gut, ich weiß es doch eh schon. No problem. Ich habe mal wieder gesündigt. Und jetzt will ich nicht Sünde bagatellisieren, aber der Vater nimmt uns in den Arm und sagt, no problem, dafür bin ich gestorben. Amen. Unser Vater ist der Vater. Und wir dürfen Gott anbeten aus Gehorsam. Wir dürfen Gott anbeten, weil wir aktiv seine Führung wünschen. Und wir dürfen Gott anbeten aus Liebe heraus, weil er unser Vater ist. Wie wäre es, wenn wir diese Predigt gemeinsam beenden, indem wir das Vaterunser gemeinsam beten, dort, wo wir sind. Wenn ihr wollt, dürft ihr mit aufstehen, mit euren Masken. Und wir werden einfach ganz normal dieses Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Und auch du im Stream und ihr Pforzheimer, betet es einfach mit uns. Lasst uns gemeinsam dieses so wichtige Gebet über unser Leben, über diese Woche stellen. Lasst uns beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne euch.